SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis 12:30. Wie kann man das Bundesverfassungsgericht vor dem Zugriff von Extremisten schützen? Angesichts von Gesprächen zwischen Regierung und Union frage ich das gleich unseren Rechtsexperten. Böser Brief. Historiker mit SPD-Parteibuch rechnen mit der Ukraine-Politik ihrer Partei ab. Und die Abschaltvorrichtungen in Mercedes-Benz-Autos waren zum Teil nicht zulässig. Über ein Urteil des OVG Stuttgart von heute Vormittag spreche ich gleich mit einer Kollegin aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was passiert, wenn extremistische oder populistische Parteien an Einfluss gewinnen oder sogar an die Macht kommen? Das haben die PiS in Polen und die Fidesz in Ungarn klar gezeigt. Vereinfacht gesagt, sie versuchen zum einen, ihren Einfluss auf die Medien auszuweiten und sie versuchen, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bekommen. Spätestens seit die AfD in den Umfragen erheblich zulegt, macht sich in der Bundesrepublik eine gewisse Unruhe breit. Was, wenn die Rechtspopulisten oder auch andere hierzulande Ähnliches versuchen? Und so kursieren seit einiger Zeit Ideen und Vorschläge, um insbesondere das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, rechtlich besser abzusichern gegen einen möglichen Zugriff oder Einfluss, sagen wir, von den politischen Rändern. Jetzt berichtet die Rheinische Post, dass sich Ampel und Union auf einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts verständigt haben. Bemerkenswert auch deshalb, weil die Union im Februar einen entsprechenden Vorstoß der Bundesregierung noch abgetan hat, nach dem Motto brauchen wir nicht. Jetzt zieht sie offenbar doch mit. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion. Zunächst mal, wie kommt es zu diesem Sinneswandel?
Also ich kann mir das nur so erklären, dass Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der zunächst mal sehr zurückhaltend war, erkannt hat, da muss man ran, da muss ich etwas tun. Und das dürfte auch der Hintergrund sein, warum jetzt die Unionsfraktion bereit ist, über dieses Thema zu sprechen. Fakt ist, Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, der hat jetzt ein Papier vorgelegt. Das ist eine Art Gesetzentwurf, der mir persönlich auch vorliegt. Ich habe ihn auch durchgelesen. Also es gibt jetzt einen Entwurf, so hatte Merz es auch gefordert. Buschmann soll erstmal was vorlegen und jetzt kann man darüber sprechen.
Dann sprechen wir mal drüber. Warum ist es denn wichtig, das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen?
Also Verfassungsrechtler diskutieren das schon seit Jahren. Man hat in Polen gesehen, wie schnell es passieren kann, dass die Unabhängigkeit eines Verfassungsgerichts de facto beseitigt wird. In Polen hatte ja die nationalkonservative PiS-Regierung das Verfassungsgericht komplett auf Linie gebracht. In Ungarn hat es eine ähnliche Entwicklung gegeben. Wir haben die Diskussion in Israel erlebt und deshalb sprechen sich deutsche Verfassungsrechtler eigentlich schon lange dafür aus, da etwas zu tun. Das Problem besteht darin, im Grundgesetz selbst ist ganz, ganz wenig zum Verfassungsgericht geregelt. Da steht im Grunde genommen nur drin, dass die Richterinnen und Richter jeweils zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Und alles Weitere, das ist in einem einfachen Gesetz, nämlich im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ein einfaches Gesetz wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das kann ich mit einer einfachen Mehrheit ändern, anders als beim Grundgesetz, da bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und deshalb gibt es eben die Überlegung, viele wichtige Dinge, die bisher einfach gesetzlich geregelt sind, ins Grundgesetz zu packen, damit das safe ist.
Wie sehen denn die konkreten Änderungsvorschläge aus?
Also ich nenne mal ein paar wesentliche Dinge, die laut Buschmann jetzt ins Grundgesetz festgeschrieben werden sollen. Das Bundesverfassungsgericht besteht ja aus zwei Senaten mit jeweils 8 Richterinnen und Richtern. Und das soll jetzt ins Grundgesetz festgeschrieben werden. Dahinter steckt die Überlegung, Zukunftsszenario, eine extremistische Partei hat sozusagen die Macht, könnte einen dritten Senat einrichten mit willfährigen Richterinnen und Richtern, die dann auch über staatspolitische Dinge entscheiden. Deshalb will man im Grundgesetz 2 Senate festschreiben. Die Amtszeit eines Richters dauert 12 Jahre, Wiederwahl ist nicht möglich. Auch das soll ins Grundgesetz rein, dass eine Wiederwahl nicht möglich ist. Das hat einen Hintergrund, nämlich das sichert die politische Unabhängigkeit eines Richters. Jeder Richter wird ja von einer bestimmten Partei vorgeschlagen und bei einer Wiederwahl, da bestünde die Möglichkeit oder theoretisch die Gefahr, dass sich ein Richter beeinflussen lässt, dass er sich bei der Partei beliebt machen will.
Weil Wahlwerbung macht quasi, ne?
Genau. Und wenn es keine Wiederwahl gibt, dann hat man sozusagen diese Gefahr ausgeräumt. Auch das will deshalb Buschmann ins Grundgesetz festschreiben.
Das heißt, man müsse in einem ersten Schritt vor allem verhindern, dass eine starke AfD oder sagen wir ganz allgemein eine starke Kraft am Rand des politischen Spektrums die Wahl eines Richters oder einer Richterin blockieren kann. Wo genau liegt da das Problem und gibt es dazu auch einen Änderungsvorschlag?
Also zunächst mal aus meiner Sicht ist das ein ganz wichtiger Punkt in der Tat. Das müsste man als allererstes ändern. Und ich muss feststellen, in diesem Gesetzentwurf steht dazu nichts. Bin ich mal gespannt, ob das noch auf den Tisch kommt. Hintergrund. Die Richterinnen und Richter werden ja zur Hälfte von Bundesrat und Bundestag gewählt. Für die Wahl eines Richters brauche ich eine Zweidrittelmehrheit. Und jetzt folgendes Szenario. Wahl steht an im Bundestag, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit und da hat eine extreme Partei mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag, kann dadurch dann die Wahl blockieren und zwar sehr, sehr lange. Und das kann am Ende gravierende Auswirkungen auf die Arbeit beim Verfassungsgericht haben, wenn eine Stelle nicht nachbesetzt werden kann. Und dieses Problem müsste man eigentlich am schnellsten angehen.
Ein Senat wäre dann quasi nicht komplett und damit nicht arbeitsfähig.
Nee, ich sag mal, der Richter würde schon im Amt bleiben, aber ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ich sag mal, das wird ganz schwierig dann auf operativer Ebene, wenn ein Richter immer die Unsicherheit hat, also ich werde bald ersetzt oder wie lange muss ich noch machen und so weiter. Also das kann eine Arbeit im Senat auch erheblich beeinträchtigen, das wäre schlecht. Und das kann natürlich eine extremistische Partei auch instrumentalisieren, also auch an dieses Problem müsste man ran.
Es finden also politische Gespräche statt, aber hat sich denn das Bundesverfassungsgericht selbst schon zu dieser Thematik geäußert?
Ja, kürzlich gab es einen Jahrespresseempfang in Karlsruhe, da waren wir natürlich mit dabei. Stefan Habert, der Präsident des Verfassungsgerichts, hat ganz klar deutlich gemacht, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sehen Handlungsbedarf, aber ansonsten große Zurückhaltung. Habert hat gesagt, und das ist auch richtig so, das ist jetzt erstmal Aufgabe des Gesetzgebers, da sollte sich das Gericht jetzt nicht einmischen, aber man muss auch festhalten, laut Tagesspiegel war Herr Habert wohl im Laufe des Januar bei Buschmann, hat er mal informell mit ihm geregelt, also da scheint es schon einen gewissen Kontakt gegeben zu haben.
Wie lässt sich das Bundesverfassungsgericht gegen politischen Zugriff besser absichern? Darüber wollen Bundesregierung und Union sprechen. Hintergründe dazu von Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Politikerinnen und Politiker brauchen ein dickes Fell, heißt es oft. Unter anderem, weil in der Politik Fehler kaum erlaubt sind. Kein Gegner wird sich die Gelegenheit entgehen lassen, jeden vermeintlichen oder tatsächlichen Lapsus oder auch ausgewachsenen Klops genüsslich aufzusprießen und breitzutreten. Immerhin winken politisches Kapital oder wenigstens mediale Aufmerksamkeit. Ein dickes Fell erlaubt es also, Kritik von außen zu ertragen und trotzdem für eigene Überzeugungen einzustehen. Ein dickes Fell hilft nicht, wenn die Kritik nicht von außen kommt, sondern von innen. Jetzt hat die SPD-Spitze einen Brief erhalten, der es in sich hat in Sachen Kritik und der kommt gewissermaßen aus dem tiefsten Inneren der Partei selbst. Die Absender, alles andere als Unbekannte und über jeden sozialdemokratischen Zweifel erhaben. Georg Schwarte.
Professor Heinrich August Winkler ist nicht irgendwer. Er gilt als einer der wichtigsten Historiker des Landes. Und was er jetzt zusammen mit vier anderen sozialdemokratischen Professorinnen und Professoren als Brandbrief an den SPD-Parteivorstand und damit auch an den Kanzler schreibt, klingt nach Abrechnung in Sachen Ukraine-Politik der SPD.
Die Kommunikation des Kanzlers, der Partei und der Fraktionsspitzen in Fragen von Waffenlieferungen wird in der Öffentlichkeit zu Recht scharf kritisiert. Argumente und Begründungen sind immer wieder willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch.
Heißt es in dem zweiseitigen Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Heinrich August Winkler ist seit 60 Jahren SPD-Mitglied, hatte bereits 2016 in der SPD-Parteizeitung Vorwärts vor Putins territoriale Machtstreben gewarnt und kritisiert, wie die vier anderen jetzt in erstaunlicher Deutlichkeit Handeln und Worte auch des Bundeskanzlers.
Wenn Kanzler und Parteispitze rote Linien nicht etwa für Russland, sondern ausschließlich für die deutsche Politik ziehen, schwächen sie die deutsche Sicherheitspolitik nachhaltig und spielen Russland in die Hände.
Die drei Historiker und zwei Historikerinnen spielen hier auf die endgültige Absage des Kanzlers, Taurus Marschflugkörper zu liefern, an, aber auch auf die scharfe Replik des Bundeskanzlers, auf die bewusste Vagheit des französischen Präsidenten beim Thema westliche Bodentruppen für die Ukraine. Scholz war da zuletzt sehr eindeutig gewesen.
Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden.
Jegliche Uneinigkeit und fehlende Abstimmung unter Verbündeten, schreiben die Professoren jetzt, werde Putin nur als Ermunterung verstehen. Konkret gehen die Wissenschaftler auch auf die Debatte um die jüngste Äußerung von SPD-Fraktionschef Mützenich ein.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Hatte Mützenich im Bundestag gefragt. Die Historiker um Heinrich August Winkler sprechen hier von einer fatalen Äußerung und einem kurzsichtigen Friedensbegriff einiger Genossen. Nächster Kritikpunkt in der SPD: fehle eine ehrliche Aufarbeitung der Fehler ihrer Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte.
Vielmehr wird die Tradition der Barschen Außenpolitik nach wie vor unkritisch und romantisierend als Markenzeichen der SPD hochgehalten. Auf diese Weise macht sich die Politik unglaubwürdig und angreifbar.
Bei der SPD sind sie erschrocken über so viel Vehemenz prominenter Historiker. Man sei im Austausch ein gemeinsames Gespräch nach Ostern geplant, heißt es aus der Parteizentrale auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. SPD-Chef Klingbeil, der die Russlandpolitik seiner Partei gerade erst aufarbeiten ließ, hatte zuletzt per Video erneut mitteilen lassen, es gehe jetzt darum, in Europa Sicherheit vor statt mit Russland zu organisieren. Heinrich August Winkler und den anderen Autoren scheint das nicht zu reichen. Sie definieren Zeitenwende anders.
Eine echte Zeitenwende würde vor allem eines erfordern: das Verständnis dafür, dass Russland bereits seit Jahren einen hybriden Krieg gegen Europa führt und seit Beginn der Vollinvasion den Plan verfolgt, die Ukraine vollständig zu zerstören.
Der Brandbrief fällt zusammen mit der Ankündigung des SPD-Außenpolitikers Michael Roth, sich nach der kommenden Bundestagswahl aus der Politik zurückzuziehen. Roth, der immer wieder auf mehr Waffen für die Ukraine drängte, hatte erklärt, sein früher Einsatz für die Ukraine habe in der SPD nicht allen gefallen. In seiner Partei gebe es Spannungen in der Frage von Krieg und Frieden.
Nicht nur die SPD tut sich schwer mit Fragen von Krieg und Frieden. Die Grünen etwa haben Wurzeln, die teilweise direkt bis in die Friedensbewegung der 80er Jahre zurückreichen. Trotzdem zeigen sie sich bei der Unterstützung der Ukraine deutlich offener als die SPD. Allerdings, Unbehagen hin oder her, es war der SPD-Kanzler, der nach dem russischen Überfall eine Zeitenwende ausgerufen hat, inklusive deutlich mehr Geld und auch mehr politisches Gewicht für Rüstung und Verteidigung. Gestern haben sich ranghohe Vertreter der Ampelregierung und der Rüstungsindustrie getroffen, um darüber zu sprechen, wie es mit der konkreten Umsetzung dieser Zeitenwende künftig weitergehen soll. Einzelheiten kennt Lothar Lenz.
Es müssen intensive Gespräche gewesen sein zwischen dem Kanzleramt, dem Bundeswirtschafts- und dem Verteidigungsministerium, dem Auswärtigen Amt und den Vertretern der deutschen Rüstungshersteller. Robert Habecks anschließendes Statement begann mit deutlicher Verspätung. Es hätten alle wichtigen Branchen mit am Tisch gesessen, sagte der Bundeswirtschaftsminister, von der U-Boot-Werft bis zum digitalen Start-up-Unternehmen. Der Schulterschluss zwischen Politik und Industrie werde enger.
Das politische Gebot der Stunde ist, sicherheitsfähig zu werden. Daran arbeiten wir.
Nach Angaben Habecks hat die Runde zum Beispiel über das Thema Abnahmesicherheit gesprochen. Keine Rüstungsschmiede baut Panzer auf Vorrat. Habeck betonte, das Sondervermögen des Bundes habe hier viel möglich gemacht bei der Rüstungsproduktion. Es müsse aber auch eine Lösung geben, wenn die 100 Milliarden Euro ausgegeben seien. Die Industrie selber bemängelte nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministers vor allem zu lange Genehmigungsverfahren. Habeck sagte außerdem, die Staaten des Westens müssten lernen, Rüstungsprojekte nicht nur national zu planen, sondern stärker in europäischen Kooperationen zu denken. Deutschland könne allerdings auf einen überaus leistungsfähigen Rüstungssektor setzen.
Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland ist stark in der Infrastruktur, sie ist stark bei der Forschung, die kann richtig was.
Der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler machte keinen Hehl daraus, dass ihn selbst immer wieder Zweifel beschleichen. Denn Rüstungsprodukte seien am Ende meist tödlich, keine Ware wie jede andere.
Gleichwohl müssen wir uns klar machen, dass wir diese Industrie brauchen. Und dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, wo das Wegschauen oder das Hoffen, dass wir völlig ohne militärische Fähigkeiten zurande kommen, noch richtig ist.
Denn die Bedrohung vor allem durch Russland habe erheblich zugenommen, so der Bundeswirtschaftsminister. Das Gespräch sei deshalb nur der Auftakt gewesen zu weiteren Runden zwischen der Bundesregierung und den Herstellern von Munition, Panzern und Fregatten. Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ausgerufen hatte, sie wird auch hier greifbarer.
Aus Berlin berichtete Lothar Lenz. Dieselgate, erinnern Sie sich? Der Skandal um manipulierte Abgaswerte, unter anderem bei zahlreichen deutschen Herstellern. Ganz schön lange her, 2015 war das. Aber noch längst nicht ausgestanden, vor allem juristisch nicht. Heute Vormittag gab es im Zusammenhang mit der Abgasaffäre ein bedeutsames Urteil. Die Richter des Stuttgarter Oberlandesgerichtes haben nämlich entschieden, dass der Autobauer Mercedes in bestimmten Dieselautos unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut hat. Das ist mindestens ein Teilerfolg für den Verbraucherzentrale Bundesverband, der die entsprechende Musterfeststellungsklage gegen Mercedes eingereicht hatte. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaft. Redaktion. Zunächst mal, was heißt das ganz konkret für die Menschen, die sich dieser Klage angeschlossen hatten?
Also die müssen jetzt erstmal weiter warten. Der Autobauer hat nämlich sofort angekündigt, in Revision zu gehen, also die Sache vorm Bundesgerichtshof austragen zu wollen. Wir haben eine Stellungnahme vorliegen von Mercedes. Darin heißt es, wir haben die geltend gemachten Ansprüche gegen unser Unternehmen weiterhin für unbegründet und werden uns dagegen verteidigen. Das heißt, bevor dann am Bundesgerichtshof nicht entschieden ist, können die Kunden auch nicht weiter klagen. Das müssten sie nämlich tun, und zwar jeder einzeln und seine Ansprüche durchsetzen. 2800 Menschen hatten sich ja dieser Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands angeschlossen. Und weiter klagen können sie dann eben erst, wenn es ein abschließendes Urteil gibt.
Was genau hat das OLG Stuttgart denn jetzt geurteilt?
Im Prinzip hat sich die Frage gestellt, ob diese Abschalteinrichtungen bewusst, mit Vorsatz also, eingebaut worden sind oder nur fahrlässig. Und da hat das Gericht bei den Mercedes-Modellen, die die Euro-Abgasnorm 6 haben, festgestellt, dass die Mitarbeiter zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass diese Abschalteinrichtungen illegal waren, sie also bedingt vorsätzlich gehandelt haben. Wenn der Bundesgerichtshof mitgeht mit diesem heutigen Urteil des Stuttgarter Oberlandesgerichts, dann könnten diese Kunden das Auto zurückgeben und den Kauf abzüglich der Nutzungskosten geltend machen. Also eine Menge Geld, die da fließen müsste. Mhm. Bei Euro 5 Normautos hat das Gericht den Vorwurf des Vorsatzes nicht bestätigt. Hier hat der Bundesgerichtshof aber vor einem Jahr schon ein wegweisendes Urteil gesprochen. Auch wenn eine Abschalteinrichtung nicht mit Vorsatz, sondern fahrlässig eingebaut wurde, wird Schadenersatz fällig. Also auch diese Autofahrer könnten sich Hoffnung auf Schadenersatz machen. Da sprechen wir von etwa 5-15% des Kaufpreises.
Auch nicht wenig Geld. Vor dem OLG liegen ja jetzt noch mehr als 10.000 Individualklagen gegen Mercedes. Was bedeutet das Urteil von heute für die?
Ja, für diese Kläger sind die Chancen, sich vor dem Gericht mit ihren Schadenersatzansprüchen durchzusetzen, mit diesem heutigen Urteil gestiegen. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal abwarten, wann und wie es vor dem BGH in Karlsruhe dann weitergeht.
Informationen von SWR Wirtschaftsredakteurin Lena Stadler zum Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart in Sachen Mercedes und Abschaltvorrichtungen. Vielen Dank. Es ist ein echtes Trauma einer Millionenstadt, ein wirtschaftliches, aber auch ein mentales Trauma. Heute auf den Tag genau ist es zwei Jahre her, dass die Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai von der Außenwelt abgeriegelt wurde. Lieferketten brachen umgehend zusammen. Millionen Menschen waren von jetzt auf gleich in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Und das für zwei lange Monate wegen Corona. Heute scheint die Stadt wieder lebendig. Menschen flanieren auf den Bürgersteigen. Es gibt neue Restaurants und Cafés. Und insgesamt herrscht eigentlich ein buntes Treiben. Aber wenn man etwas am Lack kratzt, dann zeigt sich, Chinas Wirtschaft hat sich nicht wieder komplett erholt. Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut wie früher. Und manche Menschen können das, was während des Corona-Lockdowns damals mit ihnen passiert ist, nicht vergessen, sondern bestenfalls verdrängen. Unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt hat sich in der 26-Millionen-Metropole umgehört.
Hier an einer Bude am Straßenrand im Zentrum Shanghais brutzeln chinesische Eierpfannkuchen auf einer Heizplatte. Sie sind ein beliebter Snack für zwischendurch auf die Hand. Im Vergleich zu vielen anderen Geschäften in Shanghai, die nach dem Lockdown vor zwei Jahren dicht gemacht haben, hat das Geschäft von Huang Youliang überlebt. Auch wenn es heute immer noch nicht so gut läuft, sagt er. Es gibt viel weniger Kunden als früher. Ehrlich gesagt haben viele Geschäfte gerade eine schwere Zeit. Es gibt viel weniger Leute, die draußen essen und weniger Leute in der Stadt. Die Wirtschaft läuft nicht gut. Wir können zwar immer noch Gewinne erzielen, aber in vielen Branchen machen die Geschäfte heute auf und morgen zu. Chinas Wirtschaft hat sich nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung nicht so schnell erholt wie erwartet. Der Konsum schwächelt. Der Einschnitt für die chinesische Gesamtwirtschaft im Frühjahr 2022 durch den zweimonatigen Lockdown in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai war groß. Mit Barrikaden, Zäunen und verschlossenen und teils zugeschweißten Türen wurden die Menschen in ihren Wohnblocks und Gebäuden eingesperrt. So wollte die Regierung die Omikron-Fälle eindämmen und eliminieren. Das war das Ziel der damaligen sogenannten Null-Covid-Strategie. Dass das in Shanghai passiert, haben viele nicht geglaubt. Aber dann, als ich den Klang des Megafons in unserem Wohnblock gehört habe und alle Türen verriegelt wurden, wusste ich, dass dies wirklich passiert. Erinnert sich eine heute 27-Jährige, die aus Schutz ihren Namen nicht nennen möchte. Wir nennen sie Zhang Li. Bis heute lässt die Regierung keine Kritik an den damaligen Corona-Maßnahmen zu. Plötzlich hatte ich mich gefühlt, als wäre ich im Raum gefangen. Ich habe gedacht, ich werde verrückt und verliere die Kontrolle. Ich hatte Angst und musste weinen. Ich habe 2 Tage lang durchgeweint. Das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Mehr als 25 Millionen Menschen sollten während des Lockdowns in Shanghai im Frühjahr 2022 vom Staat zu Hause in ihren Wohnungen mit Lebensmitteln versorgt werden. Doch die Logistik brach zusammen. In der Stadt fehlten zunächst die Helfer. Es gab zu wenige Lieferanten. Kisten mit Gemüse und anderen Lebensmitteln wurden verteilt, erreichten jedoch nicht alle Haushalte. Manches war bereits verrottet. Der Unmut nahm zu. Ende April gab es Proteste aus den Fenstern der Hochhäuser in Shanghai. Mit Töpfen und Pfannen machten die Menschen Krach und auf sich aufmerksam. Sie schrien nach Essen. Es waren außergewöhnliche Szenen, die in den Staatsmedien nicht gezeigt wurden. Zhang Li hatte damals nur ein kleines WG-Zimmer, keinen Kühlschrank, nur einen Reiskocher. 2 Mal in 2 Monaten habe sie von der Regierung ein Lebensmittelpaket erhalten. Oft habe sie nur Reis gegessen, erzählt sie. Ich vergebe es nicht. Ich denke, es darf niemals vergessen werden. Diese Erfahrung hat gezeigt, dass das Land von einer Regierung regiert wird, die die Freiheit von Menschen nicht wertschätzt. Ich fühle mich manchmal so, als gäbe es in China keine Freiheit, Mensch zu sein. Während des Lockdowns und kurz danach sagten viele, sie seien enttäuscht, könnten der Regierung nicht vergeben. Heute scheinen es viele verdrängt zu haben. In Alltagsgesprächen ist der Lockdown kein Thema mehr. In tieferen Gesprächen kommt es noch durch. Eine Beobachtung, die Zhang Li teilt. Alle scheinen die Erinnerungen in ihrem Herzen einfach weggesperrt zu haben. Ich glaube, viele spüren noch den Schmerz, aber wollen nicht darüber reden.
Und jährlich grüßt das Murmeltier. In der Nacht zum Sonntag wird wieder mal die Uhr umgestellt und für uns beginnt der Tag eine Stunde früher. Offenbar hatte eine Umfrage der EU zur Zeitumstellung, die eine Abschaffung forderte, nicht sonderlich viel Auswirkungen. Die Zeitumstellung selbst dagegen schon. Stichworte innere Uhr und Biorhythmus. Experten haben nun untersucht, wie sich Uhrumstellung und auch ihre Folgen auf den Menschen auswirken. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.
Der Zeitpunkt, zu dem Menschen besonders leistungsfähig sind, ist individuell unterschiedlich. Manche sind gern früh wach und gehen auch früh ins Bett. Sie werden Lerchen genannt. Andere erreichen ihr Leistungshoch erst am frühen Abend und stehen entsprechend spät auf. Das sind klar Eulen. Und dazwischen gibt es noch diverse Abstufungen. Denn wir sind alle durch unsere innere Uhr getaktet. Doch darüber ist noch viel zu wenig bekannt, sagt Wissenschaftlerin Kerstin Kuhls vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
Die meisten kennen dieses Wort zirkadiane Rhythmen, innere Uhren eigentlich gar nicht. Die meisten denken, das ist was Esoterisches. Und die meisten wissen auch gar nicht, was das für gesundheitliche Schäden auslösen kann, wenn man eben entgegen seiner eigenen inneren Uhr arbeitet.
Doch genau das tun wir immer häufiger. Das zeigt auch eine Umfrage unter fast 2000 Menschen. Sie beantworteten Fragen zu Schlaf- und Wachgewohnheiten, zur Bildschirmnutzung und wie sich diese Art der Techniknutzung seit der Pandemie verändert hat.
Wir haben vor allem gefunden, dass Menschen immer mehr Bettzeitprokrastination betreiben. Sie lassen sich immer mehr Zeit noch für Fernsehen, Bildschirme, Smartphone, Laptop, Spielen und gehen immer später auch dadurch ins Bett.
Ein Dilemma und nicht das einzige. Wir sind offenbar nicht besonders gut darin, unser Schlafverhalten zu steuern. Die Forschenden haben der Politik mehrere Maßnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen. Ganz vorne steht die Abschaffung der Sommerzeit. Die Winterzeit als Standardnormalzeit passe in Mitteleuropa am besten, damit die Menschen das ganze Jahr über ausreichend Schlaf bekämen, sagt Kerstin Kuhls. Wichtig sei außerdem ein späterer Schulbeginn für Teenager ab der 5. oder 6. Klasse. Denn obwohl lange bekannt sei, dass bei Teenagern der Schlaf- und Aufstehrhythmus nach hinten rutsche, würde der Unterricht in der Regel um 8 Uhr beginnen.